Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Luisa Lucina Bode, Mitglied des Deutschen Bundestages.
Wie alt sind Sie?
52.
Wie sieht Ihre familiäre Situation aus, wenn wir fragen dürfen? Und was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Ich bin verheiratet, habe eine 15-jährige Tochter und mein Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein ist tatsächlich Berghausen, der Ort, wo ich aufgewachsen bin.
In Deutschland wird gewählt und wir stellen euch natürlich die heimischen Spitzenkandidaten aller Parteien vor. Und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt Luisa Lucina Bode von der SPD zu Gast haben. Hallo.
Hallo zusammen.
Frau Bode, schön, dass Sie zu Gast sind. Vielleicht für den Hinterkopf für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben den 20. Januar und es kann ja immer viel passieren im Wahlkampf. Vielleicht denken sich die einen oder anderen, dies und jenes ist doch passiert, warum sprechen wir sie nicht drauf an? Das vielleicht nochmal vorweggeschickt.
Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen. Was wollen Sie denn für Siegen-Wittgenstein im Bundestag erreichen, beziehungsweise haben Sie vielleicht auch schon erreicht?
Ja, wir sind ja eine Region im ländlichen Raum und stehen für viele andere Regionen. Und die Themen, die wir im Bundestag auch in dem Zusammenhang immer wieder haben und die ich auch in dieser Region bearbeite, in dem Sinne sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall unsere Infrastruktur. Da geht es um Straßen- und Schienenausbau. Es geht um Wiederherstellung der Zweigleisigkeit der Ruhr-Sieg-Strecke, aber auch der Rhein-Sieg-Strecke. Wir sind ein wirtschaftlich starker Raum. Wir sind in Südwestfalen gelegen. Das ist der Standort, der viel zu wenig Beachtung eigentlich findet, dafür, dass wir so viele Hidden Heroes sitzen, viele große Unternehmen, die weltweit auch bekannt sind und agieren. Und ich setze mich eben für die Wirtschaft und für die Standorte dann auch hier in Siegen-Wittgenstein ein. Wir haben im Moment das Problem ThyssenKrupp in Kreuztal-Eichen, was mich persönlich sehr beschäftigt und auch nachdenklich stimmt. Da stehen 600 Arbeitsplätze zur Disposition und da setze ich mich gerade sehr stark für ein, dass wir diesen Standort erhalten können, auch die Arbeitsplätze erhalten können und dass wir das, was ThyssenKrupp da gerade macht, unsere Stahlindustrie quasi abschaffen, dass wir da reingehen und das möglichst verhindern. Denn wir wissen, wie wichtig Stahl für Deutschland ist. Stahl bindet Tausende von Arbeitsplätzen auch in der dranhängenden Industrie. Und ja, wir können uns von dieser Schlüsselindustrie nicht verabschieden. Und da bin ich der Meinung und da setze ich mich für ein im Bundestag und habe das auch im Gespräch mit Olaf Scholz und anderen wichtigen Akteuren auch immer wieder gesagt, wir müssen diese Teilsparte retten und wenn es gar nicht anders geht, dann müssen wir als Bund und auch als Land uns da auch finanziell beteiligen, solange wie das nötig ist und dann kann man sich auch gerne wieder rausziehen, aber hier braucht es jetzt Einmischung seitens der Politik.
Sie haben gerade die Wirtschaft angesprochen, auch schon einige Unternehmen, die ja hier und da auch Probleme haben. Was wir auch immer wieder hören von den Unternehmen, sind die zu hohen Energiekosten. Da ist ja die Stahlsparte auch betroffen. Was wollen Sie denn mit der SPD machen, um diese Kosten auch mittel- und langfristig wieder ein bisschen runterzubekommen?
Also langfristig betrachtet gehen wir gerade einen ganz wichtigen Weg. Das ist die Transformation der Wirtschaft. Wir steigen um auf erneuerbare Energien. Wir haben es auch schon geschafft. Das ist eine Erfolgsbilanz, dass wir 60% der erneuerbaren Energien ja schon mit davon ja auch schon 60% unseres Strombedarfs decken. Erneuerbare Energien stehen in der Kritik, weil sie eben gerade höhere Kosten verursachen aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine, der Gasmangel. Wir haben das in den letzten Jahren alles erlebt, sind die Preise nicht nur in der Energie gestiegen, sondern auch in anderen Bereichen für alle möglichen Produkte. Und das war eine große Herausforderung. Die wird es auch einen Moment lang noch bleiben. Nichtsdestotrotz müssen wir diesen Weg weitergehen. Erneuerbare Energien sind die günstigsten Energien. Und wenn ich höre, was Merz jetzt, dass er jetzt wackelt bei Atomkraft, dann ist das mehr als bedenklich. Wir haben mit der Vorgängerregierung haben den Ausstieg schon beschlossen. Wir sind diesen Weg konsequent gegangen und der ist auch richtig. Es ist die risikoärmste Energie und Sonne und Wind und Wasser sind immer verfügbar im Mix und das sind einfach die Zukunftstechnologien. Was wir machen werden und was wir machen, wir haben einen Gesetzesentwurf, der liegt schon vor. Wir werden Netzentgelte senken. Das sind große Kostenerleichterungen, gerade für die energieintensive Industrie. Und da haben wir eben auch gerade das Problem, dass aufgrund dessen, dass jetzt die Ampel quasi gescheitert ist und Neuwahlen anstehen, die CDU-CSU im Moment diesen Gesetzesentwurf noch blockiert. Und das stimmt mich wirklich wütend, weil unsere Unternehmen auch hier in unserer Region, die können nicht darauf warten, dass irgendwann, wenn sich dann bis zum Sommer die neue Regierung formiert hat, dass dann die Netzentgelte erst gesenkt werden, sondern das ist was wir jetzt konkret zusammen machen können. Und da erwarte ich auch von einer jetzt noch Oppositionspartei CDU, CSU, dass sie da mitmachen und dass wir das jetzt noch möglichst in der nächsten Sitzungswoche auch beschließen, damit die Unternehmen dann auch eine entsprechende Sicherheit haben in nächster Zeit.
Ein weiteres großes Thema in Deutschland ist der Fachkräftemangel. Überall hört man's. Es fehlen Leute, wir finden kein Personal. Was wollen Sie da konkret gegen tun? Gerade Sie haben das Thema ländliche Region angesprochen. Wie will man das hier in Siegen-Wittgenstein angehen?
Wir werden das hier so in Siegen-Wittgenstein angehen müssen, wie wir es auch im ganzen Bundesgebiet angehen werden müssen. Wir haben das Problem, dass immer mehr Menschen in Rente gehen, um das mal konkret zu benennen, in den bis 2030 werden 16 Millionen Menschen in Rente gehen. Wir werden einen Bedarf haben von 400.000 Arbeitskräften jährlich, die in unseren Arbeitsmarkt einwandern müssen, weil wir sie tatsächlich hier vor Ort nicht zur Verfügung haben. Die Menschen in Deutschland, die wir ausbilden können, die wir fördern können, die wir in Arbeit bringen können, das machen wir sowieso. Da sind viele Maßnahmen ergriffen worden, aber wir kommen nicht um dieses Thema herum. Was einige Parteien veranstalten, um das mal so auszudrücken, also wir brauchen in Deutschland eine Willkommenskultur. Wir stehen im globalen Wettbewerb mit anderen Ländern und Facharbeitskräfte, die kommen nicht nach Deutschland, wenn sie hier keine Willkommenskultur erfahren, wenn sie hier nicht aufgenommen werden mit ihren Familien, wenn sie befürchten müssen, dass sie hier nicht gern gesehen sind. Und das widerspricht gerade dem, was unsere Wirtschaft braucht. Wir brauchen diese Facharbeitskräfte. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, was lange auch von der Opposition oder damaligen Regierung auch blockiert worden ist. Und wir haben uns orientiert am kanadischen Modell. Es wird ein Punktesystem geben in dem Zusammenhang. Und wir müssen das einfach schaffen, Menschen zu uns zu holen. Ich erlebe hier auch gerade viele Unternehmen bei uns, die sich auch schon in Siegen-Wittgenstein auf den Weg gemacht haben, die mich teilweise auch im Büro, mein Büro auch angeschrieben haben, gesagt haben, wir haben Arbeitskräfte auf den Philippinen. Wie mache ich das jetzt, dass wir die hier hinholen? Wir haben eine Wohnung schon, wir können den Arbeitsvertrag stellen und da, ja, bei solchen Fragen, die sich jetzt gerade noch am Anfang ergeben, unterstütze ich und mein Büro natürlich gerne. Aber es muss natürlich auch dann jetzt in unseren Verwaltungen ankommen und auch umgesetzt werden, das, was wir auf Bundesebene auch ermöglichen.
Frau Bode, es ist so, dass in den letzten Jahren ein Thema dann nach und nach so ein bisschen an, ja, Popularität verloren hat, weil verschiedenste Krisen auf einmal da waren. Der Konflikt Israel und die Hamas, der Überfall, der Krieg Russland gegen die Ukraine und das ist der Klimawandel. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen aus dem Fokus genommen wurde. Was möchte denn die SPD vielleicht auch in der kommenden Legislatur machen, um die Folgen des Klimawandels irgendwie zumindest abzuschwächen und was kann man auch in Siegen-Wittgenstein Konkretes machen, um da einen Beitrag zu leisten?
Naja, da sind wir ja auf dem Weg. Da versuchen wir ja CO2 zu reduzieren auf allen Ebenen. Das ist ja die Transformation auch in der Automobilindustrie, die Transformation hin zu grünem Stahl in den energieintensiven Industrien. Wir steigen auf Solar um. Wir haben ja vor vielen, vielen Jahren den Fehler gemacht, dass wir aus der Solarindustrie ausgestiegen sind. Und jetzt merken wir eigentlich gerade, dass Solar wieder einen Boom erlebt, wenn ich mich unterhalte mit den Solarunternehmen an sich. Also die Auftragsbücher sind voll. Die Leute installieren Balkonkraftwerke. Ich sehe es hier bei uns in der Region immer mehr. Ich sehe es aber auch in den großen Städten. Und das ist auch ja für die Menschen auch ein positives Erlebnis, wenn sie ihren eigenen Strom auch über ein Balkonkraftwerk generieren können. Also ich habe in der Nachbarschaft selbst jemanden, der mich auch angesprochen hat, der gesagt hat, das ist eine super Sache, ich stecke das nur in die Steckdose. Und ja, wir haben da auch in dem Zusammenhang jetzt auch eingeführt, dass dieser Strom, den ich selber erzeuge, natürlich auch meine Stromkosten dann auch mindert, die ich eigentlich hätte, wenn ich den Strom von meinem Energieversorger nutze oder verbrauche. Und weil das nämlich dann gegengerechnet wird, was ich mit meinem Balkonkraftwerk einspeisen kann man ja leider nicht mehr. Also das ist das, was wir auch in dem Zusammenhang auch brauchen. Wir müssen unbedingt so schnell wie möglich unsere Infrastruktur ausbauen. Wir brauchen für E-Autos Ladepunkte, damit diese auch immer attraktiver werden und mehr Menschen auf E-Mobilität umsteigen. Viele, mit denen ich mich unterhalte, warten da ja auch nur drauf. Also ich selber habe auch noch kein E-Auto, weil ich natürlich auch darauf angewiesen bin, wenn ich viel fahre, dass ich das irgendwo laden kann. Also diese ganze Infrastruktur auch für diese Transformation hin zu Klimaneutralität, das ist eine Riesenherausforderung. Die muss in Deutschland geschaffen werden, die muss aber auch hier im Wahlkreis geschaffen werden.
Und vielleicht dann noch eine kleine Anschlussfrage, wo es dann um die E-Mobilität geht. Ganz konkret höre ich immer wieder von vielen Leuten, ja, ich würde ja auf ein E-Auto umsteigen, aber ist mir zu teuer. Also auch die in der Anschaffung. Es gab ja auch immer mal wieder Modelle, um das Ganze anzukurbeln. Also wird es vielleicht mit der SPD dann die nächste Abwrackprämie geben?
Mhm. Nee, mit der SPD wird es eine Förderung geben. Also was jetzt konkret schon steht, ist die Senkung der Kraftfahrzeugsteuer, also die Streichung der Kraftfahrzeugsteuer, wenn ich mir ein E-Auto kaufe. Ich finde, man muss da auch nochmal weiterdenken, auch nochmal über eine Prämie entsprechend. Wir haben aber auch viele Gespräche geführt, auch ich selber mit den großen Automobilherstellern, mit den Vorständen. Und da geht es natürlich auch immer um die Thematik, dass sie ein Auto auch bauen müssen, was sich der Otto-Normalverbraucher auch leisten kann. Also ich sage jetzt mal so 20.000, 25.000 €. Und da ist auch gerade, da hat sich die Automobilindustrie jetzt auch auf den Weg gemacht. Die werden entsprechende Modelle anbieten und bieten die auch schon an, damit wir diesen Umstieg schneller hinkriegen, weil auch Deutschland ist natürlich ein Riesenmarkt und alle warten auch auf dieses günstige Auto. Es muss nur eins klar sein. Das ist die Mobilitätsform der Zukunft, E-Autos und nicht Verbrenner. Und ich finde es bedenklich und auch jetzt, ich habe es gestern noch in der Presse gelesen, führende Akteure in der Wirtschaft, in der Automobilindustrie sind erschrocken über das, was Merz sagt, dass er zurück zum Verbrenner will. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meinen Gesprächen mit der Automobilwirtschaft, auch zuletzt im Sommer habe ich noch in Stuttgart ein großes Automobilunternehmen besucht, die haben sich schon längst auf den Weg gemacht. Und für die ist es, für die selber ist es auch nochmal eine Erkenntnis, dass sie auch selber zu mir sagen, wir haben uns eigentlich zu spät auf den Weg gemacht, weil China flutet schon die Märkte. Deutschland ist Exportland. Wir haben immer unser Geld verdient auch mit guten deutschen Autos, die wir exportiert haben. Das waren Verbrenner und in der Zukunft müssen das E-Autos sein. Unsere E-Autos müssen wieder genau in der Welt dieses Made in Germany-Bonus bekommen, wie es auch vorher die Verbrenner hatten. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir müssen zurück zum Verbrenner, weil damit werden unsere Automobilhersteller im Ausland kein Geschäft mehr machen können. Das wissen die auch und deshalb wundere ich mich von so einem Wirtschaftsexperten, dass da jetzt solche Ansagen kommen. Und das ist mehr als bedenklich und da haben wir in letzter Zeit ja auch schon einiges gehört, was der Kanzlerkandidat Merz dann in Zukunft für die Wirtschaft sich so vorstellt. Da da muss ich mich teilweise schütteln und andere Wirtschaftsexperten auch.
Ich würde gerne nochmal eine Nachfrage. Wir haben über die erneuerbaren Energien gesprochen, gerade jetzt im Bereich Siegen-Wittgenstein. Wir haben schon viele Windkraftanlagen. Da gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen, die verschandeln die Landschaft und so weiter. Jetzt haben wir über Solarstrom gesprochen. Setzen Sie eher auf Solar- als Windkraftanlagen oder braucht man beides oder vielleicht dann auch irgendwie Wasserstoff, wie auch immer?
Wir brauchen alles. Das ist ein Mix. Also erneuerbare Energien, also Wind, Wasser, Sonne sind einfach die günstigsten Energien und werden in Zukunft günstige Energie zur Verfügung stellen. Und ob das jetzt für die Industrie ist oder auch für die Menschen. Windkraftanlagen in Siegen-Wittgenstein waren lange umstritten, sind es auch immer noch, je nachdem wo. Aber ich glaube auch, dass sich da auch der Wind schon gedreht hat, weil immer mehr auch erkennen, was für positive Effekte das auch haben kann. Es ist nämlich auch den Umstand darf man auch nicht vergessen. Wir erzeugen vor Ort Energie für uns, füllen aber auch die Kassen der Kommunen, nämlich durch die Gewerbesteuereinnahmen, die eben solche Windparks dann auch am Ende des Tages bringen. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich selber schaue auf viele Windräder, wenn ich auf meinem Balkon bin. Die haben mich mal gestört. Da habe ich noch gedacht, Mensch, jetzt verschandeln die mir da die Aussicht. Das ist jetzt 10, 15 Jahre her. Mittlerweile habe ich mich wirklich dran gewöhnt und sie fügen sich für mich auch, je nachdem, wo sie stehen, in das Landschaftsbild ein. Und wenn wir uns die Rechtsprechung anschauen, wir werden da dran auch nicht vorbeikommen. Also viele haben ja Vorrangzonenplanung betrieben. Da gab es ja auch im Wittgensteiner Raum eine große Diskussion. Aber wir werden da auch in Berlin nochmal da an dem 249 BauGB noch was machen. Da wurde ja auch schauen, ob wir da noch so was noch machen können. Aber da war eher die Landesgesetzgebung, diejenige, die halt ein rechtswidriges Gesetz auf den Weg gebracht hatte. Deshalb gab es da diese Probleme. Nur, wir müssen einfach sehen, das ist die Zukunft und wir können uns nicht vor der Zukunft verstellen. Wir müssen Deutschland zukunftsfest machen und gerade auch was Energiebedarfe angeht. Ein Punkt möchte ich noch sagen. Den finde ich total wichtig. Wasserstoff. Ich habe mich schon vor 2 Jahren auf den Weg gemacht. Diese Bundesregierung hat auch eine nationale Wasserstoffplanung auf den Weg gebracht. Sie müssen sich vorstellen, wie über ganz Deutschland, wie wir so ein Autobahnnetz haben. So haben wir jetzt auch ein Straßennetz, eine Karte, die schon für ganz Deutschland existiert, wo demnächst Wasserstoff herlaufen soll und welche Regionen damit versorgt werden sollen. Und da habe ich schon vor 2 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass ich auf dieser Karte noch keine Abfahrt nach Südwestfalen sehe. Und das ist natürlich Aufgabe der Politik, dass diese Infrastruktur, diese Abfahrt zu uns auch kommt. damit unsere Unternehmen in unserer Region da auch irgendwann, soweit der Bedarf existiert, davon profitieren können. Da habe ich damals unsere Experten auch angesprochen, die sich mit dieser Planung auch beschäftigt haben. Wir haben einen sogenannten Wasserstoffpapst bei uns, so nennen wir den bei uns in der Fraktion. Und der hat mir versichert, auch die kleinen Abfahrten werden kommen. Aber ganz wichtig, die Politik muss dranbleiben. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben und das verfolgen, damit wir da nicht abgehängt werden. Wir haben ja vor vielen, vielen Jahren mal den Fehler gemacht, dass wir nicht an der Autobahn direkt dranhängen oder angebunden sind, ich sage jetzt mal von West nach Ost rüber, und uns seit Jahren hier um eine Route 57 streiten, damit auch die andere Hälfte meines Wahlkreises, nämlich Wittgenstein, und die Unternehmen und die Menschen, die hin und her pendeln, verkehrstechnisch besser angebunden werden. Und da ist im Prinzip das die gleiche Ebene für die Wirtschaft. Darf das nicht verpennt werden. Die müssen ihre Abfahrt bekommen, dass sie da auch angebunden sind. Weil für uns im ländlichen Wahlkreis oder Landkreis ist das Wichtigste, dass wir erreichbar sind und dass wir andere erreichen können. Wenn wir nicht vernünftig angebunden sind an die Ballungsgebiete, hat das für die Menschen Nachteile, für Arbeitsplätze Nachteile, für die Wirtschaft Nachteile. Deshalb muss das hier das Kernthema sein.
Sehr schön, dass Sie es selber ansprechen, weil genau da wollte ich jetzt an dieser Stelle auch anknüpfen. Da geht es jetzt aber mal so ein bisschen weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV, was ja bei uns gerade im Siegerland, aber auch besonders nochmal Wittgenstein, was halt, ich sag's einfach mal ein bisschen ab vom Schuss ist, auch nochmal schwieriger ist. Die Abdeckung ist schwierig und da können sich andere Regionen vielleicht ein bisschen mehr über so ein Deutschland-Ticket freuen. Wir denken dann manchmal, ja toll, nettes Angebot, wenn man in so einem größeren Kontext wohnt, Köln, Berlin, Hamburg, aber bei uns ist es irgendwie so ein bisschen verschenkt. Was kann man da machen? Ist ja teilweise der ÖPNV hier privatisiert und fühlt es sich so an, als würde man uns so ein bisschen die lange Nase zeigen.
Ja, ländlicher Raum ist eine Riesenherausforderung, gerade was den ÖPNV angeht. Da geht es um Finanzierungsfragen natürlich auch. Diese Fahrten, leere Busse, die von A nach B fahren, wo nur zwei Personen drin sitzen, die rechnen sich einfach nicht. Und das ist, sag mal, die Grundproblematik. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir da den ländlichen Raum eben subventionieren müssen. Wir müssen gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Die Menschen hier müssen die gleichen Möglichkeiten haben wie auch die Menschen in Ballungsräumen. Das Deutschlandticket ist ein Riesenerfolg. Also ich fahre selber viel Bahn, weil das A bequem ist, weil das nachhaltig ist, weil ich währenddessen arbeiten kann. Und mir sind im letzten Jahr so viele Menschen an Bahnhöfen begegnet, die alle total begeistert dieses Deutschlandticket nutzen, weil ich kann es natürlich auch für andere Fahrten nutzen. Und denen das Deutschlandticket wegzunehmen, das würde sich, glaube ich, keiner mehr trauen. Und ich glaube, auch im ländlichen Raum haben dieses Ticket viele. Ich habe selbst eine Mitarbeiterin, die dieses Ticket hat. Das rentiert sich teilweise auch für Familien. Und wir müssen natürlich die Schlagzeilen hier deutlich erhöhen. Ich habe selber in der Bundestagsfraktion an einem Positionspapier mitgearbeitet, ländlicher Raum. Und da ging es um diverse Themen im ländlichen Raum, aber eben auch um den ÖPNV. Der ÖPNV ist natürlich nicht vom Bund konkret finanziert, sondern ist Ländersache, und das sind ja Verkehrsverbünde, wo das Land mit den Verkehrsverbünden und der Kreis hier diese Dinge quasi in Eigenregie regeln. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir da vom Bund auch nochmal draufschauen müssen und gucken müssen, wie können wir den ländlichen Raum nochmal besser fördern, wie kann man eben bei dem ÖPNV und bei der Mobilität für die Menschen vor Ort, gerade auch bei der Mikromobilität, nochmal unterstützen. Da geht es auch hier nochmal um Fahrradwege, was ja hier auch immer mehr genutzt wird. Also viele fahren schon mit ihrem Fahrrad zur Arbeit, die E-Bikes, da kann man schon eine ganze Strecke mit überwinden. Und da müssen wir natürlich auch nochmal gucken, wir haben ja hier den Platz, ob man da nicht nochmal vom Bund unterstützend auch irgendwas auf den Weg bringen kann, um eben auch diese Infrastruktur, den Ausbau dieser Infrastruktur auch nochmal finanziell zu fördern und zu unterstützen. Aber das Land ist da erstmal auch in der Verpflichtung.
Ich frage mich immer, ob man dann auch mal so speziellere Lösungen finden kann. Also es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass man jetzt so eine Taktung mit dem Bus immer wieder hinkriegt. Vielleicht sowas wie, ich bin jetzt ein 16-jähriger Junge in Bonn und Berleburg, dass man dem vielleicht einen kleinen Obolus zu seinem E-Roller dazu tut.
Genau.
Kann man sowas nicht machen?
Genau, also Mikromobilität fördern, da gibt es natürlich verschiedene Wege, das wäre auch was. Also man könnte ja verschiedene Ansätze wählen, wo man Menschen finanziert, am Ende geht es immer ums Geld. Also wir werden finanziell das eine oder andere Projekt unterstützen müssen. Ich war im Gespräch auch hier mit der Uni in Siegen, die forschen auch zu dem Bereich Mikromobilität. Wir müssen aber auch gucken, hier bei uns die vielen Dörfer, es werden immer mehr ältere Menschen, die irgendwie auch nochmal auch von ihrem Dorf irgendwie zum Einkaufen müssen, zurück müssen, zum Arzt müssen, zurück müssen. Da müssen wir auch gucken, wie wir noch besser durch Digitalisierung vielleicht auch die anbinden können und in dem kleine Busse organisieren. Also da gibt's ja viele Kommunen, die da echt mit guten Projekten vorangehen, indem eben dann kleine Transporter über Ortschaften fahren und nach einer Anmeldung die Menschen abholen, zum Arzt bringen, wieder zurückfahren. Also da ist viel möglich. Und ich glaube, dass aber auch hier unser Landrat, der ist da ja auch sehr engagiert und macht eine sehr gute Politik hier für Siegen-Wittgenstein. Und ja, da werden auch auf dieser Ebene, glaube ich, auch noch Lösungen für uns auch noch mehr kommen. Das ist alles in Arbeit, also wie man das so sagt. Und es geht halt nur Schritt für Schritt. Aber diese Lösungen müssen zukünftig gefunden werden, immer stärker gefunden werden, gerade wenn ich mir den demografischen Faktor angucke. Die vielen Menschen, die eben dann nicht mehr mit dem Auto fahren können. Und ja, die müssen auch irgendwie erreichbar bleiben oder die müssen auch ihr Lebensumfeld noch so gestalten können, dass sie da unterwegs sein können.
Ich nehme mich jetzt mal einfach als Beispiel für den Durchschnittsbürger in Siegen-Wittgenstein. Für mich wäre das Deutschlandticket zum Beispiel komplett unattraktiv. Ich wohne in Oberstdorf. Busanbindung nach Siegen zu meinen Arbeitszeiten bringt nichts. Also jetzt habe ich mir dieses Jahr einen neuen Diesel gekauft, weil ich beim E-Auto das Problem Reichweite für mich immer noch sehe und ich auch mal längere Fahrten einfach mache. Thema Infrastruktur. Unsere Straßen hier in Siegen-Wittgenstein, wir haben ganz viele Baustellen. Manche Straßen sind auch einfach in einem maroden Zustand. ÖPNV ist sicherlich schön und gut, aber für die das Auto einfach das alltägliche Mittel zur Arbeit oder wo auch immer hin ist, die Straßen, was ist da geplant in Zukunft, um die besser hinzukriegen?
Also soweit das nicht Bundesstraßen sind, und das sind in der Regel ja hier in Siegen-Wittgenstein Landesstraßen, ist der Bund tatsächlich gar nicht zuständig, sondern das ist das Land NRW, was Straßen hier baut und ausbaut. Und da bin ich, wie gesagt, mit der Route 57 ja mit denen im Gespräch. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich da keine so guten Erfahrungen mache. Der grüne Minister in NRW, der für Straßenbau zuständig ist, also den schreibe ich mehrmals an. Und die Antworten, die ich da leider bekomme, sind nicht so prickelnd. Da geht es oft darum, dass keine Neubauprojekte kommen sollen, dass aber Straßen in Stadt gesetzt werden sollen. Das würde dann bedeuten, dass wir da ja demnächst auch mal eine Verbesserung sehen können. Ich finde nur, dass das für meinen Geschmack sehr, sehr langsam vorangeht. Wir müssen aber auch in dem Zusammenhang immer sehen, Länderhaushalte. Länderhaushalte sind monetär eben auch nicht so bestückt. Der Bund hat Haushalt, um seinen Haushalt aufzustellen, Probleme. Das haben die Länder natürlich auch. Und die haben starke Kürzungen auch vorgenommen, was ich jetzt hier auch in Siegen-Wittgenstein gesehen habe oder im Land NRW. Gerade bei den sozialen Aufgaben wird sehr viel gekürzt, was ich auch für sehr problematisch halte. Und ja, beim Ausbau der Infrastruktur kommen die im Land NRW leider auch nicht so voran, wie ich mir das erwarten würde. Aber das ist tatsächlich deren Aufgabe. Ich kann nur eine Sache, weil es auch gerade da einfach thematisch zu passt, die ich gerne sagen würde. Wenn es darum geht, dass Deutschland oder auch NRW oder wir alle diese Transformation in den nächsten Jahren schaffen und die vielen Dinge nachholen, die viele Jahre nicht passiert sind, um uns wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen, werden wir sehr viel Geld brauchen. Ich habe gestern Abend noch Expertengespräch verfolgt. Ich selber bin von 200 Milliarden Investitionsvolumen für Deutschland ausgegangen, also Bildung, Schule, Infrastruktur, Digitalisierung von Verwaltungen, überall da, wo man im Haushalt eben um jeden Euro kämpft, damit man Projekte auf den Weg bringen kann, höre ich jetzt schon von anderen Experten, dass es eher 400 Milliarden sein werden. Das ist eine Riesenhausnummer. Und wenn ich mir dann das Wahlprogramm von CDU, CSU angucke, das hat mich wirklich schockiert und deshalb muss ich es auch erwähnen, die beabsichtigen noch tatsächlich vor so einem Hintergrund jetzt Einkommen ab 250.000 Euro aufwärts steuerlich zu entlasten. Da fehlen mir alle Worte. Da gibt's, das ist nicht gegenfinanziert. Das reißt nochmal 100 Milliarden in unseren Haushalt als Loch. Im Vergleich dazu haben wir als SPD geplant, kleine Einkommen von 1 bis 10.000 Euro bis maximal 250.000 Euro netto steuerlich zu entlasten. Man muss auch immer wissen, 250.000 Einkommen, das heißt ja, das sind dann auch schon Selbstständige und Handwerker, die dann schon von uns nochmal entlastet würden. Erst die Einkommen ab 250.000 netto aufwärts, die wollen wir steuerlich belasten. Und das ist auch die Gegenfinanzierung für die Entlastung für die arbeitende Mitte. Das steht in unserem Wahlprogramm, das machen wir gerade sehr, sehr laut. Wir wollen einfach, dass die Menschen das wissen. Wer demnächst mehr Netto vom Brutto haben will, der muss auch sein Kreuz bei der SPD machen. Ansonsten wird es so laufen, dass Einkommen ab 250.000 Euro aufwärts steuerlich entlastet werden und die breite arbeitende Mitte guckt in die Röhre, so muss man es einfach sagen, und wird das dann auch mitbezahlen dürfen. Und 100 Milliarden Steuerloch, um Millionäre und Reiche zu entlasten, das heißt aber auch, dass wir dann wieder an anderen Stellen kürzen werden müssen. Da werden wir wieder bei Bildung nicht so viel haben, da werden wir wieder bei Schulen nicht so viel haben, da werden wir wieder bei Straßen nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Letztlich ist der Haushalt eines Bundes oder eines Landes nichts anderes als auch mein Geldbeutel zu Hause. Ich habe ein gewisses Geld in meinem Geldbeutel und das kann ich verteilen. Und ich sorge natürlich dafür, dass mein Geldbeutel immer wieder gefüllt wird. Ich suche mir aber vielleicht auch noch mal einen Nebenjob, damit ich das machen kann. Wir haben jetzt 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gemacht. Das war richtig wichtig für unsere innere, um nochmal unsere innere und äußere Sicherheit auch zu stärken. Auch das muss abbezahlt werden. Und deshalb bin ich und sind wir von der SPD der Meinung, da habe ich mich sehr stark für eingesetzt. Ich bin stellvertretende Vorsitzende auch der Arbeitsgemeinschaft Verteilungsgerechtigkeit. Wir haben uns in den letzten Jahren mit diesen Fragen beschäftigt. Steuerlücken. Wer zahlt das eigentlich hier alles in Deutschland? Und es kann nicht sein, dass es nur die arbeitende Mitte ist. Die haben jetzt auch mal eine Entlastung verdient. Wir müssen jetzt einfach mehr diejenigen, die auch hohe Einkommen haben und auch die Superreichen mal in den Blick nehmen, um da auch einfach mal steuerlich die Hand aufhalten. Die zahlen kaum Steuern. Und dass sich dann die immer die Stärksten in unserem Land den schlankesten Fuß machen. Und wir aber so viele Investitionen vor uns haben, das ist inakzeptabel, das können wir so nicht mehr weitermachen und da immer die Augen zudrücken. Wir als SPD-Regierung mit Olaf Scholz werden da einen großen Schwerpunkt drauf legen und müssen das auch, damit wir das alles hinkriegen, was wir vorhaben. Wir werden auch nochmal die arbeitende Mitte dadurch entlasten, dass wir die Preise auf Lebensmittel, also die Steuer auf Lebensmittel senken. Und ein Herzensprojekt von mir, wo ich lange für gekämpft habe, wo ich total dankbar bin, dass Matthias Mirsch das jetzt auch, dass das jetzt über unsere Fraktionsebene auch, ich habe es immer wieder in den Fraktionssitzungen auch angesprochen, dass das jetzt bei uns im Wahlprogramm ist, habe ich mit angeschoben, freue ich mich riesig drüber, nämlich Armut ist ein Riesenthema auch in Deutschland, auch nicht so unbedingt hier in Siegen-Wittgenstein. Aber wenn wir uns mal die Armutsberichte der Bundesregierung angucken in den letzten Jahren, dann ist das für mich schon ein krasses Politikversagen, dass wir noch so viel Armut in Deutschland haben, obwohl wir immer noch eins der drittreichsten Länder sind auf dieser Erde. Und auch wenn andere uns erzählen wollen, dass es in Deutschland bergab geht, also das kann ich so in dieser Pauschalität nicht unterschreiben. Ich glaube, dass wir sehr stolz sein können, hier in Deutschland zu leben und dass es uns hier sehr, sehr gut geht im Vergleich zu anderen Ländern.
Wenn ich da kurz einhaken darf.
Ich muss es noch sagen, Entschuldigung, ich habe mich verquatscht, aber das Wichtigste, was jetzt kommt, mit uns kommen wird, ist ein Mittagessen von der Kita bis mindestens zum Abschluss der Grundschule. Ich hätte es gerne noch weiter bis zur 8. Klasse, ein kostenloses Mittagessen für unsere Kinder in den Schulen. Das sind einfach diejenigen, auf die wir auch auf unsere Zukunft aufbauen müssen. Und wir haben einfach zu viele Kinder, die immer noch in prekären Familienverhältnissen aufwachsen. Jetzt nicht unbedingt in Siegen-Wittgenstein, aber auch in den Ballungsräumen. Und es ist unerträglich, dass sich Kinder nach der Schule auch bei dem Sozialdienst noch anstellen müssen, um sich da ihr Mittagessen abzuholen. Und wir würden auch gleichzeitig die Familien entlassen, wo beide Vollzeit arbeiten und einen sehr, sehr stressigen Alltag haben. Und ich weiß es selber, ich habe ja eine 15-jährige Tochter, wie wir uns manchmal zerreißen. Der eine kommt, der andere geht. Aber irgendwie das so hinzukriegen, dass sie mittags ein gutes, warmes Mittagessen hat. Und da würden wir eigentlich allen Familien helfen. Und mir wäre es wichtig eben, dass wir diesen Kindern, die manchmal nicht mal einmal am Tag ein gutes Essen bekommen, dass wir denen helfen und dass wir da auch Respekt auch aufbringen für die Kinder in unserem Land, die ja irgendwann mal auch uns, wenn wir Rentner sind, ja auch durch ihre Arbeit ja im Prinzip finanzieren sollen. Das war mir wichtig.
Thematisch bin ich komplett bei Ihnen. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Jetzt haben Sie von Politikversagen gesprochen. Jetzt war die SPD ja die letzten Male auch immer in der Regierung beteiligt. Warum ist dieses Thema nicht schon längst angegangen?
Ja, weil sie für Themen Mehrheiten brauchen. Wir haben jetzt gesehen, wie die Ampel einfach nicht funktioniert hat. Ne? Also ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Erfolgsprojekt. Ich habe gedacht, super, so drei unterschiedliche Parteien, die bringen viele Interessen zusammen. Dann werden wir viele gute Dinge machen, so dass irgendwie der Großteil der Deutschen, der deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger hier bei uns mit den Ergebnissen der Politik zufrieden ist, weil wir irgendwie alle Interessen da reinbringen. Nur in der praktischen Umsetzung der Arbeit im Bundestag haben wir eben gemerkt, dass auch wenn wir die Bundesregierung angeführt haben, wenn sie zwei Koalitionspartner haben, die in jedem Thema dagegen stimmen, dann kriegen sie intern keine Mehrheit für ihre Themen. Und dann können
Aber es gibt auch sowas wie einen Koalitionsvertrag.
Ja, wenn sich aber jemand nicht an den Koalitionsvertrag hält, das haben wir erlebt. In vielen Bereichen, wo wir Gesetzesvorhaben oder wo wir Themen im Koalitionsvertrag haben, hatten wir leider einen Koalitionspartner, der sich ja jetzt am Ende auch geoutet hat, wo wir ja auch gesehen haben, wie die so unterwegs waren. Und
Ampel das eine, aber vorher hatten wir ja auch schon mal eine GroKo. Da waren es ja nur zwei Parteien.
Genau, ist aber genau das Gleiche. Sie haben immer dieses Problem. Sie müssen Kompromisse finden und sie müssen sich einigen und sie können noch so hoch gesteckte Ziele haben. Am Ende werden sie die vielleicht immer ein bisschen runterschrauben müssen, weil sie es sonst mit ihrem Koalitionspartner nicht hinkriegen. Weil wenn, ich sage jetzt mal, in der nächsten Regierung, wir machen mal so ein Beispiel, die CDU 200 Sitze hätte und wir 100 und noch, oder wir machen mal, wir müssen ja mehr als 600 Quatsch haben, also sagen wir mal, die hätten 400 und wir 200, also einfach mal nur so, dann ist es immer so, wenn man sich intern einigen will, haben die 400 Stimmen und wir haben 200 Stimmen. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass diese Zusammenarbeit funktioniert, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen. Mal gibt man dem einen mehr, mal gibt man dem anderen mehr, man muss dazu bereit sein. Und wenn man aber, und das haben wir in der Ampel erlebt, Koalitionspartner hat, die nicht dazu bereit sind, sondern die auf ihre 100% bestehen und nichts abgeben wollen und einem selber auch nichts zugestehen wollen, dann werden sie keine Projekte umsetzen können. Und das haben wir leider zu oft erlebt. Also am Anfang lief es ja. Einige Dinge konnten ja auch ganz gut umgesetzt werden, aber viele, wo es dann drauf ankam, gab es deutliche Schwierigkeiten und ich war dann wirklich erleichtert. Ich bin Mitglied im Rechtsausschuss, bei vielen Gesetzesvorhaben erlebt, wie mich ein Koalitionspartner in den Verhandlungen immer wieder ohne Sachargumente hat auflaufen lassen. Also sie können nicht mit jemandem diskutieren, der einfach nur Nein sagt. Hm. Das will ich nicht. Ich sage, ich will das und dann kommt man halt nicht mehr weiter.
Aber Frau Bode, die aktuellen Umfragen, die zeigen doch auch irgendwie, also Stand heute, 20.01., die SPD ja um die 16% mal wieder, ne? Dass diese Zuschreibung des Ampelbruchs, des Versagens der Regierung jetzt nicht nur der FDP und eben den Grünen zugeschrieben würde, sondern eben auch dem Regierungschef. Und dass gerade wenige Deutsche Olaf Scholz den Rücken stärken beziehungsweise ihn wieder als Bundeskanzler haben wollen.
Ja, das ist so. Dieses Ampelchaos geht voll zu unseren Lasten und das ist wirklich bitter, weil wir diejenigen waren, die wirklich versucht haben, den Laden auch zusammenzuhalten. Also gerade Olaf Scholz das so negativ zuzuschreiben. Ich kenne ihn ja gut und erlebe ihn auch. Und das ist wirklich jemand, der sich viel Gedanken und auch Sorgen gemacht hat um das, was da passiert. Aber letztlich hat man als Bundeskanzler auch eine Verantwortung. Und der hat einfach auch sehr lange versucht, das einfach alles zusammenzuhalten, im Hintergrund agiert. Wir sehen ja jetzt, wie er ganz anders plötzlich agiert und auch vor den Menschen auftritt. Aber da war wirklich, das war wirklich ein Zurück. Sich ein Stück weit zurücknehmen, damit nicht Deutschland regierungslos dasteht. Aber jetzt haben wir es erlebt, es war irgendwann nicht mehr vermeidbar. Und nach diesem D-Day-Papier und was sie da alles fabriziert haben, müssen wir doch sagen, dieser Frust, der sich bei ihm da aufgestaut hat, der war ja nicht ohne. Und es war genau richtig, ihn zu entlassen und auch zu sagen, dem traue ich nicht mehr. Der arbeitet nicht mit mir zusammen, so wie er es müsste. Wir Abgeordnete, wie gesagt, wir haben das ja in unserer Arbeit, in den Ausschüssen und so weiter auch miterlebt. Und die Regierungsebene ist nochmal was anderes. Da sind wir Abgeordnete ja so nicht dabei, wenn die Minister und der Kanzler sich im Kabinett dann nochmal besprechen. Weil die Gesetze, die wir machen, die wandern ja danach ins Kabinett. Und dann diskutieren die darüber. Und oftmals war es so, dass wir uns sogar auf den unteren Ebenen, die Abgeordneten, sich geeinigt haben auf dieses Gesetz. Ja, das wollen wir machen. Und dann geht dieses Gesetz ins Kabinett und das dann da plötzlich blockiert wurde. Dass dann da plötzlich irgendwie verhandelt werden sollte. Also nee, das wollen wir nicht, die Mietpreisbremse. Und wenn du die haben willst, dann will ich aber das haben. Also da wurden nochmal völlig sachfremde Themen aufgemacht, um einfach alles stillzulegen, was einem selbst in seine, ich sag mal, das Wort Ideologie haben wir ja sehr oft, was nicht in die eigene Ideologie passt. Und das geht halt nicht. Wenn mehrere zusammen regieren, dann müssen solche Dinge zurücktreten. Dann muss man gucken, was wollen wir Gutes für dieses Land und wie kriegen wir einen Kompromiss hin, der am Ende des Tages für alle tragbar ist. Und deshalb kann ich nur an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren bei dieser Wahl. Machen Sie die traditionellen Parteien stark. Wählen Sie, setzen Sie da Ihr Kreuz, wo Sie denken, dass mehr für Sie drin ist. Und da denke ich, dass das, gucken Sie sich die Wahlprogramme genau an, gucken Sie sich genau an, was auch Wirtschaftsexperten gerade auch schreiben zu den Wahlprogrammen und setzen Sie Ihr Kreuz da, wo Sie denken, dass mehr für Sie drin ist. Und natürlich sage ich Ihnen, dass mehr für Sie bei der SPD drin ist. Wir machen soziale Politik statt sozialer Kälte. Das können Sie aus den ganzen Wahlprogrammen rauslesen und von den Rechten, die in Deutschland gerade immer mehr gestärkt worden sind in den letzten Jahren, da kann ich Ihnen auch nur sagen, man muss sich hüten, auf einfache Lösungen aufzuspringen, weil wir leben in einer globalen Welt. Es ist kompliziert. Und immer die, auch in der Vergangenheit der Geschichte, die einfachen Lösungen versprochen haben, das waren doch meistens dann wo sich dann hinterher gezeigt hat, dass sie gar keine Lösung haben oder dass sie schlimmstenfalls einen ganz, ganz anderen Plan haben, als den sie sich selber auch wünschen oder vorstellen würden.
Kommen wir vielleicht jetzt mal zu Ihnen persönlich. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie auch über Ihren Listenplatz wieder in den Bundestag einziehen?
Also ich habe weder bei der letzten Wahl noch bei dieser Wahl auf meinen Listenplatz gebaut. Also die NRW-Landesliste hat, glaube ich, über 70 Plätze. Ich habe den Platz 26, 6 Plätze besser bekommen als letztes Mal. Letztes Mal hatte ich noch Platz 32, was natürlich auch, ich sag mal, mir schon zeigt, dass die Partei mich gerne weiter dabei hat. Aber ich auf die oberen, sicheren Plätze habe ich es in dem Zusammenhang noch nicht geschafft oder diesmal nicht geschafft, weil natürlich auch, es gibt gewisse Kriterien, das ist gar nicht unbedingt, richtet sich nicht unbedingt an die Person, sondern es geht um Funktionen, die auch jemand ausübt nochmal oder auch um Angehörige der Partei, die schon lange dabei sind, natürlich abgesichert werden müssen. Minister gehen immer vor, ist ja klar. Deshalb ist diese Diskussion müßig, sondern ich selber habe mich immer darauf konzentriert, in den letzten 3 Jahren hier eine gute Arbeit für Siegen-Wittgenstein zu machen. Ich denke, das habe ich gemacht und ich hoffe, ich konnte die Bürgerinnen und Bürger hier im Wahlkreis in Siegen-Wittgenstein auch überzeugen. Ich bin immer ansprechbar. Ich habe mich mit allen zu ihren Themen auch ausgetauscht, diese Themen auch mitgenommen. Ich habe die Kommunen bei Fördermittelanträgen unterstützt. Ich habe mich für ThyssenKrupp eingesetzt. Ich habe mich auf Landesebene eingemischt. Ich habe jetzt gerade dafür gesorgt, dass in Berleburg auch die Frauenmedizin erhalten bleibt und nicht gestrichen wird. Mit anderen Akteuren natürlich zusammen, aber ich bin da auch vorweggegangen. Ich habe unseren Minister Laumann angeschrieben, habe gesagt, so geht das nicht. Wir haben im Bund ein Gesetz gemacht für den ländlichen Raum. Wenn mehr als 30 Kilometer Anfahrt sind und ich mich wegen irgendwas behandeln lassen muss, dann ist das zu viel. Wir können nicht von Wittgenstein aus eine Stunde fahren, wenn wir einen Herzinfarkt haben. Also muss diese Behandlungsmöglichkeiten bleiben. Und jetzt bleibt auch die Krebsvorsorge in Berleburg für Frauen weiter erhalten. Und das ist natürlich ist auch ein wichtiges Thema auch für mich gewesen, weil auch gerade Fraueninteressen oft in der Politik hinten rüberfallen. Und ich glaube, dass viele Frauen in Wittgenstein jetzt sehr froh sind darüber, dass sie weiter in Berleburg im Krankenhaus auch versorgt werden können in diesem medizinischen Bereich und dafür nicht nach Siegen oder nach Marburg fahren müssen. Ja, und so gab es viele Themen. Die Schienen, ich unterhalte mich mit den NRW-Planern zum Ausbau der Schienen, zur Erweiterung von Tunneln, damit unsere Wirtschaft auch ihre Produkte aus der Region abtransportieren kann und wieder in die Region reinbekommt. Und ich bin im Deutschen Bundestag als Juristin im Rechtsausschuss und mache da natürlich auch eine Politik verhandle Gesetzesvorhaben, die natürlich nicht spezifisch auf die Region gemünzt sind, aber wo natürlich auch alle Menschen in der Region von profitieren. Ich habe zum Beispiel, das war mein bestes, also für mich mein liebstes Gesetz, das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz verhandelt. Für die SPD-Bundestagsfraktion mit den anderen Koalitionspartnern war wirklich schwierig. Das ist die sogenannte Verbandsklage. Die schützt Verbraucherinnen und Verbraucher dann, wenn sie von großen Unternehmen geschädigt werden. Ich bin dafür von der Verbraucherzentrale des Bundes sehr gelobt worden für dieses Gesetz. Die haben sich bedankt. Die finden das super, weil sie jetzt endlich mal ein Mittel haben, mit dem sie gegen große klagen können und wo sie auf eine Klage nur führen müssen und Tausende von Menschen sich zu diesem Klageverfahren anmelden können. Aktuell läuft eine Klage gegen Vodafone. Es gibt auch andere, also es geht einfach nur um große Unternehmen, die haben 11 Millionen Kunden sind da vermutlich geschädigt und da klagt die Verbraucherzentrale jetzt auf Schadensersatz. Und was das Schöne bei der Klage ist, das ist nicht nur so eine Feststellungsklage, sondern am Ende der Klage kommt auch direkt die Summe XY raus, die Menschen dann auch unkompliziert erstattet bekommen. Und das ist ein ganz neues Gesetz. Also sowas haben wir so noch gar nicht gehabt. In Deutschland war es bisher immer so, wenn ich was will, muss ich selber klagen. Und jetzt haben wir endlich mal eine Institution, die also viele zusammenfassen kann, viele gleichermaßen Geschädigte und für die eben Schadensersatz einklagen kann. Und dann gab es noch viele andere Gesetzesvorhaben. Das ist nun mal Bundespolitik und nicht Landespolitik. Wir machen im Bund Gesetze, die auch immer für den Wahlkreis natürlich auch Relevanz haben.
Ja, jetzt waren wir eigentlich dabei zu fragen, wie es denn aussieht, ob Sie sich denn überhaupt nochmal der Hoffnung machen, reinzukommen mit 16% und einem Listenplatz, der nicht so ganz sicher ist, könnte man ja eigentlich sagen, Sie rechnen vielleicht gar nicht mehr damit, im nächsten Bundestag vertreten zu sein.
Ich bin zuversichtlich, trotz der schwierigen Situation. Ich habe es gerade erläutert. Ich bin, glaube ich, im Wahlkreis eine sehr aktive Abgeordnete. Das wird mir auch von den Menschen gespiegelt, dass sie mir schon auch an den Wahl- und Infoständen jetzt auch sagen, ja, wir kennen sie, wir wissen, dass sie hier viel machen und unterwegs sind und die mir auch viel Erfolg wünschen. Und deshalb bin ich schon zuversichtlich, dass das in den letzten 3 Jahren, dass ich da die entsprechende Arbeit für unsere Region auch in der Form gemacht habe, wie die Menschen das auch von der Abgeordneten erwarten. Ich mache diese Arbeit sehr gerne. Ich sag's mal so, ich liebe es tatsächlich, was ich hier für die Region mache. Das war ein Riesentraum von mir, in den Bundestag zu kommen. Ich habe das geschafft. Ich komme selber aus dem Arbeiterhaushalt und habe mich da auch hochgearbeitet. Und ja, ich hoffe, dass die Leute mir hier entsprechend nochmal ihr Vertrauen schenken und mich direkt in den Bundestag wählen. jetzt werde ich ein bisschen, Entschuldigung.
Wir müssen, auch wenn das leider ein leidiges Thema ist, ist jetzt mit Sicherheit schon die letzten Wochen genug durch die Medien gegangen, aber das Ampel aus. Wie viel Vertrauen hat man da vielleicht auch bei den Bürgern verspielt seitens der SPD als regierungsführende Partei?
Ja, einiges. Ich sagte es ja am Anfang schon, also wir sind die absolut Leidtragenden. Ich sehe es ja gerade in unseren Umfragewerten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht das Richtige für dieses Land wollen und dass wir nicht die richtigen Ideen haben. Und wie gesagt, unser Wahlprogramm spricht für sich. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen es schaffen, das zu kommunizieren. Also dass die Menschen das, ich sage jetzt mal, noch bis zur Wahl auch mitkriegen und verarbeiten können. Weil der Frust ist ja wirklich gerade großer und alle wandern ab zu anderen Parteien.
Wo liegt denn da gerade noch die Hoffnung, dass vielleicht auch noch ein anderer Spitzenkandidat irgendwo stolpert? Oder meint man schon, dass man das aus eigenem Antrieb noch hinkriegt?
Also definitiv nicht, sondern wir sind es gewohnt zu kämpfen. Unsere Partei hat immer gekämpft. Wir haben diese Aufholjagd, ich mache dieses Wort nicht, Aufholjagd. Wir jagen ja jetzt in dem Sinne niemanden, aber das sagt man immer irgendwie so spontan, sondern dass wir wirklich auch schaffen, in den nächsten Wochen nochmal den Leuten zu sagen, was wir genau beabsichtigen, was wir ihnen zusagen, was unsere Vorstellung ist von diesem Land und unsere Forschung ist auch von sozialer Gerechtigkeit. Und ich habe es vorhin auch lange erläutert. Also wir müssen uns wieder mehr um die Menschen in diesem Land kümmern und das wollen wir auch. Das versprechen wir mit diesem Wahlprogramm nicht nur, sondern wir sagen es tatsächlich auch zu und ganz konkret, was passieren wird, wenn Olaf Scholz als nächster Bundeskanzler auch weiter die nächste Bundesregierung anführt. Also da werden wir uns diesen Themen mal ganz konkret widmen. Es muss aufhören, dass hier viele sich einen schlanken Fuß machen und dass die Menschen, die hart arbeiten, immer noch zu viele Sorgen haben in ihrem eigenen Lebensbereich, wie sie ihr Leben und ihr Lebensumfeld finanziert bekommen, wie sie ihre Kinder unterbringen, ob sie denn mal in den Urlaub fahren können, wie sie ihre Energie bezahlen können. Und diese Themen wollen wir gerne angehen als hoffentlich anführende Fraktion in der nächsten Bundesregierung. Und wenn wir es schaffen, nochmal unsere Punkte klar zu machen, es sind ja eigentlich nur 4 Kernthesen, aber wenn ich die quasi als Bürger mir verinnerliche und mir dann auch mal das Programm von anderen angucke, was sie vermeintlich so versprechen, da ist für die leider nichts drin. Bei uns ist einiges drin und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir da nochmal dieses Vertrauen zurückgewinnen können, dass man uns auch diese Chance nochmal gibt. Man muss ja auch einfach sehen, wie wir auch mit dieser Regierung gestartet sind. Das hat es noch nie so gegeben, dass wir hatten Corona, wir haben plötzlich den Krieg gehabt, dann hatten wir kein Gas. Ich vermisse manchmal auch bei allem Frust, den man hat, dieses Chaos, was da verursacht worden ist und warum man so politikverdrossen jetzt irgendwie ist und meint, man müsste uns jetzt alle bestrafen, vermisse ich tatsächlich manchmal dieses Danke, Olaf. Mhm. Weil Olaf hat dafür gesorgt, dass wir, auch wenn wir das Gas dann woanders eingekauft haben, dass wir es hatten und dass hier keiner frieren musste, dass hier kein Unternehmen stillgestanden hat. Und dafür haben wir ganz knapp gestanden. Also wir standen ja ganz knapp davor, dass wir hier nicht wissen, wie wir über diesen Winter kommen.
Da haben Sie definitiv
einen
Punkt.
Und da hat sich diese Ampel reingehangen und hat das hat uns wirklich über diesen Winter hinweg geholfen und auch dafür gesorgt, durch einen schnellen Ausbau, dass wir jetzt unsere Energieversorgung sehr stabil auch gewährleisten können.
Ja, die eine Sache ist natürlich dann, was man ins Wahlprogramm reinschreibt, aber die andere Sache, wo sie ja eben auch sagte, man muss immer mit dem Koalitionspartner einen Kompromiss haben. Die SPD, wenn sie nochmal in die Regierung kommt, wird sie es nicht alleine machen. Und ich glaube, bei einer schwarz-roten Regierung, so ein Spitzensteuersatz, wie sie ihn im Wahlprogramm fordern, ist doch wahrscheinlich wieder nicht machbar.
Nicht machbar? Also wir müssen ja zusehen, dass das machbar ist. Und wir kämpfen gerade dafür, dass die Menschen in diesem Land sagen, ja, wir wollen, dass ihr das macht, also geben wir euch ein starkes Mandat. Und wenn wir ein starkes Mandat haben in einer Koalition und hoffentlich nur eine Zweierkoalition, alleine dieser Traum wird nie in Erfüllung gehen. Wenn wir alleine regieren, wenn wir es ganz einfach, dann zack, würden wir das einfach einmal schnell machen. Und dann, aber so ist es ja nicht. Sondern wir werden auf jeden Fall irgendwie eine Zweierkonstellation haben. Und wenn es nach mir geht, bitte nicht wieder eine Dreierkonstellation. Also mal zwei Parteien stark zu machen und einer davon den eindeutigen Auftrag zu geben. Und wenn wir dann dieses Verhältnis eben hätten, dass wir eine starke SPD haben mit 200 Sitzen und vielleicht dann die CDU nur 120 Sitze hat, dann kann man diese Dinge dann auch realisieren. Dann wird man das auch hinkriegen, weil man die entsprechenden Stimmen auch über die entsprechenden Stimmen auch verfügt. Ich erkläre das jetzt einfach mal so ein bisschen plastischer, aber so sieht's in der Realität aus.
Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass
das passiert. Im Moment scheint das unwahrscheinlich, aber ich glaube, dass Menschen gerade erst anfangen, bewusster darüber nachzudenken, wie sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen werden. Und es wird am Ende des Tages in der Wahlkabine entschieden. Und es geht auch um die Frage, wer hat Regierungserfahrung? Wer hat bewiesen, dass er sich zurückhalten kann? Wer hat bewiesen, dass er ruhig agiert? Wir brauchen niemanden, der aus der Hüfte raus mal irgendwelche Dinger raushaut, sage ich jetzt mal so, die unsere Partner global oder wie auch immer verärgern könnten. Wir haben einen sicheren, wir haben einen ruhigen, besonnenen Bundeskanzler, so erlebe ich ihn, und ich finde, das sind eher
manche sagen langweilig, ja, und uncharismatisch.
Ja, genau, wir brauchen aber keine Entertainer. Ein Land muss regiert werden. Wenn wir mal zurückschauen, früher in bekannte Bundeskanzler, das sind keine Entertainer. Da geht's um Konstanz, um Stabilität, um Ruhe, um Besonnenheit. Ich muss mit meinen Bündnispartnern agieren können. Und wir haben daneben einen starken Verteidigungsminister. Boris Pistorius ist nicht zu Unrecht bundesweit beliebt. Also über alle Parteien hinweg. Es ist einfach.
Wäre auch ein guter Kanzlerkandidat geworden.
Hätte er sicherlich gekonnt auch. Und das ist aber eine Debatte, die müßig ist, weil unsere Parteiführung entschieden hat, Olaf Scholz macht das. Er hat die Erfahrung, und aus meiner Sicht auch ein Kandidatenwechsel so kurz vorher macht einen auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Und wir haben solche Dinger ja auch schon mal erlebt, wenn so kurzfristig irgendwelche Leute hochgelobt werden, dann passiert das ja auch oft, dass sie schnell wieder runtergelobt werden. Also sowas brauchen wir nicht, sondern wir wollen unseren starken Verteidigungsminister behalten. Ich kenne ihn persönlich, ist ein sehr sympathischer, wir treffen uns ja auch öfter mal bei der einen oder anderen Veranstaltung. Bin selber ja auch Mitglied im Seeheimer Kreis, in dem konservativen Flügel der SPD, und da trifft man sich öfter, unterhält sich auch, und ich finde, so viel Bodenständigkeit finde ich schon sehr genial. Und er kommt ja auch aus einem Arbeiterhaushalt, meine ich auch, das merkt man auch. Ich finde, man merkt es immer bei Politikern, wenn sie sich über alle Maßen, über ein bisschen mehr hocharbeiten mussten als andere, weil sie dann deutlich andere Brille auch aufhaben. Und das merkt man auch bei ihm. Und ja, deshalb ist er genau da, wo es richtig. Ich habe diese Woche noch im Marienhospital auch eine Veranstaltung noch zur Verteidigungspolitik, weil ich stellvertretend auch im Verteidigungsausschuss sitze. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich das nochmal sagen kann. Wir haben einfach einen ganz wunderbaren Verteidigungsminister, und wir können uns auf ihn und auf Olaf verlassen. Und ganz wichtig ist eben die Sicherheit Deutschlands, dass wir da nichts riskieren. Und ich möchte keinen NATO-Bündnisfall, und ich möchte nicht, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Krieg geschickt werden.
Vielleicht eine abschließende Frage: Was wäre denn Ihre Wunschkoalition am Ende? Wir haben jetzt ganz oft hier von einer GroKo gesprochen und dass ein Dreierbündnis nicht funktioniert hat. Mit der FDP scheint es ja sowieso keinen Konsens mehr zu geben seitens der FDP.
Bleibt nicht mehr so viel übrig.
Ja.
Ja, was heißt denn Wunschkoalition? Also da bleibt ja nicht viel übrig, ne? Also alle wissen, was wahrscheinlich kommen wird. Keiner will es so wirklich sagen, aber im Moment sind es ja eigentlich nur zwei Parteien, die es am Ende, ich sage jetzt mal, im Sinne dieses Landes machen könnten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir stark werden, so stark wie möglich. Und unser Koalitionspartner, ob wird ja wahrscheinlich dann CDU/CSU sein, so nach den Umfragewerten im Moment. Aber wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die SPD stark machen, damit wir eben in einer Koalition eben genau diese Themen dann auch durchsetzen können, dass es da gar keine Debatten gibt und dass die Kompromissbereitschaft eben von Anfang an eine große sein muss, weil man selber weiß, dass man von den Stimmen, die man im Bundestag verfügt, ja auch nicht darüber hinwegkommt. Und ich glaube aber auch, ich kenne ja auch viele Abgeordnete aus der CDU/CSU, dass man da, ich sag mal, im Arbeitsmodus sehr gut zusammenkommen kann. Aber ich weiß aber auch, dass wir unterschiedliche Ziele haben. Also wenn ich mir das Wahlprogramm anschaue, das ist für mich ein No-Go. Da geht es um Wochenarbeitszeiten, die verändert werden sollen. Da geht es eben darum, Superreiche zu entlasten. Das ist nicht gegenfinanziert. Das sind Themen, die gehen mit uns nicht, weil wir das ganz anders sehen. Wir wollen die arbeitende Bevölkerung entlasten und das geht auch und das ist gegengerechnet. Und dafür müssen wir stark sein in der kommenden Regierung. Dafür müssen wir einfach über mehr Sitze verfügen. Und dann können wir das auch durchsetzen. Ja. Sind wir schwach oder haben weniger Sitze, werden wir das natürlich vermutlich nicht durchsetzen können. Beziehungsweise wird dann da die Diskussion sehr, sehr schwierig werden.
Herr Tomate, eigentlich gerade schon die letzte Frage angekündigt, aber eine brennt mir dann doch irgendwie noch unter den Nägeln, weil Sie es irgendwie gerade ganz häufig rausgestellt haben oder auch am Beispiel von Boris Pistorius, dieser Hintergrund als Arbeiterkinder, die halt aufgestiegen sind. Inwiefern ist die SPD eigentlich noch Arbeiterpartei? Weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Menschen die SPD nicht mehr als Arbeiterpartei wahrnehmen.
Das Gefühl hatte ich auch. Wir sind aber eine Arbeiterpartei, nur Arbeiter haben sich verändert. Wir können ja nicht mehr sagen, wir sind nur noch eine Arbeiterpartei in dem klassischen Sinne, wie das früher mal so war. Wir sind ja nicht mehr nur noch Ruhrpott. Wir sind ja nicht mehr nur noch Industrie oder nur noch unter der Erde arbeiten. Also wofür wir früher ja mehr standen oder von denen wir auch mehr gewählt wurden, sondern Arbeit hat sich verändert. Sie sind Arbeiter, also letztlich ist jeder mittlerweile Arbeiter. Und deshalb sagen wir auch nicht, die Arbeiter entlasten, sondern die breite Mitte belasten, entlasten. Mehr Netto vom Brutto meint eben diese Einkommen von 10.000 bis 60.000 im Jahr. Das ist die arbeitende Mitte in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, beim Paketdienst, bei der Post, in Verwaltungen, hier beim Radio. Sie sind alle Arbeiter. Wir sind alle, die in dieser Gesellschaft, einem Arbeits- oder Dienstverhältnis nachgeben, sind eigentlich alles Arbeiter. Und die SPD ist eine Partei, die ja auch in einem Wandel eben ist, weg von dieser krassen nur Industriezeit hin zu einer anderen Arbeitswelt, die wir immer mehr finden. Wir werden ja bald auch viel mehr technologisierte Arbeitsplätze haben, KI-unterstützte Arbeitsplätze. Also Arbeit hat sich verändert und der SPD ist für Arbeiter in dem Sinne da oder muss es auch in Zukunft sein, indem sie eben alle diese Arbeitsgruppen nochmal in den Fokus nimmt. Das haben wir lange und breit diskutiert und da habe ich mich auch sehr für eingesetzt, dass es die arbeitende Mitte sein muss. Nee, und das sind eben unterschiedlichste Bereiche, Berufe, die davon erfasst sind. Und mir geht es darum, dass wir die festlegen, dass diese Einkommen jetzt mal steuerlich entlastet werden und die über 250.000, die sogenannten Millionäre, belastet werden. So können wir das gegenfinanzieren. Aber das ist meines Erachtens dringend nötig, weil wir auch wieder mehr eigene Zufriedenheit in diesem Land brauchen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass manche sich nicht mehr gesehen fühlten, gesagt haben, ja, die da oben, die haben uns gar nicht im Blick. Also ich komme tatsächlich auch aus einem Arbeiterhaushalt und ich weiß, wie Arbeiterhaushalte ticken, welche Probleme und Sorgen sie haben und wie sie mit ihrem Geld rechnen müssen. Und wir haben sehr viele in unserer Partei, die das wissen und deshalb haben wir nochmal das jetzt auch nochmal stärker als Abgeordnete in unsere Fraktionsebenen kommuniziert und deshalb haben es auch diese ganzen Themen in das Wahlprogramm geschafft. Und das ist für mich, also dieses, wenn ich es lese, dieses Wahlprogramm ist für mich, gibt es Punkte, die werden wir im nächsten Koalitionsvertrag unbedingt reinverhandeln müssen. Wäre auch ein No-Go, wenn wir das nicht machen. Das ist mein Ziel. Da arbeiten viele von meinen Kollegen mit dran, die sich damit auseinandersetzen. Wir wollen das Leben der Menschen hier in Deutschland besser machen. Wir wollen was gegen Armut tun. Wir wollen, dass mehr vom Arbeitsentgelt übrig bleibt. Wir müssen Familien unterstützen. Und wir wollen natürlich Wirtschaft und Arbeitsplätze erhalten und stärken. Auch die Industriearbeitsplätze, die energieintensiven natürlich auch. Aber wir müssen uns auch im Rahmen der Digitalisierung noch viel, viel mehr auf den Weg machen. Und vielleicht den Punkt, der heute noch gar nicht kam, was ich sehr erstaunlich finde, Bürokratie mal anzusprechen.
Das sprechen ja alle an. Es wollen doch alle Parteien, genau, wollen doch Bürokratie an. Alle wollen Bürokratie, aber keiner macht's.
Genau. Ja, jetzt ich erkläre Ihnen das mal kurz, wenn Sie diese Minute haben.
Ja, weil die nehmen wir noch mit.
Ich bin ja mit.
Wir sind ja erst über eine Stunde.
Ja, es ist kompliziert. Es gibt eben nicht die einfachen Lösungen, die manche versprechen. Ich bin ja Mitglied im Rechtsausschuss. Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 4 hat jetzt die Ampel gemacht. Aber da darf man ja nicht vergessen, dass die jetzt am lautesten schreien, die CDU/CSU, hat ja schon Bürokratieentlastungsgesetz 1, 2 und 3 gemacht. Hat ja auch nicht viel gebracht. Und ich kann Ihnen gerade mal erklären, warum. Wir haben jetzt 100 alle möglichen Verbände, das Justizministerium, angeschrieben. Die haben 160 Maßnahmen oder 60, ich weiß nicht mehr wie viele, aber nageln Sie mich da jetzt nicht fest, Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge wurden überprüft. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wurden dann jetzt um die 20 Vorschläge nur umgesetzt. Da war ich erstmal sehr enttäuscht. Ja, wenn man dann mal nachfragt, ja, das Problem ist, wenn Sie Bürokratie abschaffen, müssen Sie auch aufpassen, dass Sie nicht Schutzgesetze abschaffen. Weil häufig sind auch viele Regelungen dazu da, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen oder verfolgen eben andere schützenswerte Interessen. So einfach ist es nicht. Aber als Juristin kann ich Ihnen auch sagen, ich habe sehr viele Gesetze umgesetzt. Das sind nämlich EU-Verordnungen, die kommen bei uns an und da steht schon ganz viel Bürokratie drin. Und diese Verordnungen sind dummerweise für uns bindend, also 1:1 umzusetzen. Also wir machen hier unten Bürokratie weg bei uns, dann kommt aber von oben wieder Bürokratie. Und ich werde mich in der nächsten Legislatur dafür einsetzen und spreche da auch mit unserem Fraktionsvorsitzenden, stellvertretend Dirk Wiese auch, der auch sehr bekannt ist hier aus dem Nachbarwahlkreis, den kennen auch wohl einige von Ihnen, denke ich, Zuhörerinnen und Zuhörer. Häufig über dieses Thema, weil er ja auch den ganzen Rechtsbereich betreut, auch in der Fraktion. Und da bin ich mit ihm im Moment in der Diskussion. Wir müssen auf europäischer Ebene mehr machen. Und da sitzt ja nun mal Frau Lein. Und wenn ich als CDU/CSU über Bürokratie jammere, dann muss ich mal mit meiner Frau Lein sprechen und schauen, dass in den EU-Verordnungen, dass wir da was ändern. Und das ist ja der Weg. Wir können ja so viel abbauen, wir wollen. Von oben kommt viel zu viel. Und der einzige Weg, den ich da sehe, als Juristin, ist, dass wir in diesen Verordnungen mehr Spielraum für Mitgliedstaaten schaffen. Ja. Da muss in den Erwägungsgründen im Anfang, das ist jetzt sehr rechtlich, muss schon drinstehen,
ja, da wollte ich einsteigen.
Der Mitgliedstaat hat mehr Spielraum bei der Umsetzung dieser Bürokratieregeln in seinem eigenen Land, nämlich gemessen an den Herausforderungen und den Bedürfnissen, die das Land hat. Und wenn wir diese Spielräume haben, dann können wir schon bei der Umsetzung des Gesetzes da direkt einen Cut machen, entsprechend dem, wie wir es hier brauchen. Und das muss eigentlich der Weg sein, weil wir sind nun mal eingebunden in dieses Netzwerk. Wir erfinden hier nicht aus Spaß Bürokratie, sie kommt ja teilweise auch von der europäischen Rechtsetzungsebene.
Und auch wenn ich verstanden habe, dass das alles ein wenig komplizierter ist, als wir uns das vorstellen könnten, vielleicht tatsächlich jetzt als Abschluss nochmal eine Sache, wo Sie sagen würden, wenn ich es sofort machen dürfte, wenn ich die Kompetenz hätte, was würden Sie an bürokratischer Hürde in Deutschland sofort abschaffen?
Ja, wenn ich sofort könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass Unternehmen Dinge mal direkt machen können, und nicht irgendwie ellenweise Anträge ausfüllen müssen zu irgendwelchen Anliegen, die sie ja schon 100-mal gemacht haben und trotzdem muss das immer wieder gemacht werden. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Gewisse Vorgänge müssen erfasst werden, sodass das Unternehmen das eigentlich nur noch meldet. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben ja diese Transportunternehmen, die müssen ständig irgendwelche total komplexen Transportwege beantragen. Da habe ich mich hier mit der Firma Jung auch unterhalten und das kann es doch nicht sein. Dieser Laster, der fährt doch nicht das erste Mal in diesem Leben von hier nach Lüdenscheid, sage ich jetzt mal so. So, und wenn ich das einmal ordentlich angemeldet habe und die Umstände, der Laster bekannt ist, die Strecke bekannt ist, was der transportiert bekannt ist, dann brauche ich doch eigentlich nur noch eine Meldung bei XY. Und dann, meinetwegen, wenn dann noch irgendwas gebraucht wird, dann kann das parallel laufen. Aber dass teilweise die Genehmigung so einer Fahrt länger, so lange dauert, dass sich die Fahrt erledigt, dass man sie dann gar nicht mehr machen kann, das ist doch irre. Und so gibt's viele, viele Bürokratieregelungen, die wir eigentlich, wo wir so ein Moratorium bräuchten oder mal einen anderen Ansatz, einen praktikablen Ansatz bräuchten, dass ich im Prinzip nur noch melden muss oder bestätigen muss, aber dass ich nicht, oder die Handwerker wochenends irgendwelche Berichte hier stundenlang ausfüllen müssen. Und da, glaube ich, ist die Lösung nicht nur auf europäischer Ebene zu cutten, sondern auch hier vor Ort pragmatischer vorzugehen und auch digitale Lösungen zu schaffen. Ich war in meinem Landwirtschaftsbetrieb, da wird ja zum Beispiel, wenn die Milch da gemolken wird, werden die Literzahlen schon digital erfasst. So, das ist ja früher anders gewesen. Da musste der Landwirt das aufschreiben und irgendwo melden. So, das ist nur so ein Beispiel. Wir brauchen mehr dieser digitalen Lösungen, damit eben die selbstständigen Unternehmer nicht am Wochenende auch noch da in der Bude sitzen müssen und seitenweise Papier ausfüllen müssen, sondern das muss irgendwie digital schon erfasst werden durch eine bestimmte App oder Programm, um das alles zu ersparen. Und auch da brauchen wir Schnittstellen. Das muss an diese Informationen ein bisschen weitergeliefert werden. Und dann könnte man die schon unheimlich entlasten.
Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank.
Wir können das
ausführliche Gespräch. Jetzt, ja. Wir könnten sicherlich hier noch eine Stunde weiterreden. Mir würden auch noch zig Fragen einfallen. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir jetzt hier einen Cut. Sagen Dankeschön, Luisa Licina-Bode von der SPD, Bundestagskandidatin. Und was wünscht man? Viel Erfolg für die Wahl oder wir sagen mal alles Gute.
Gesundheit.
Ja.
Gesundheit ist sowieso das Wichtigste im Leben. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ich hier mal ausführlich auch über mich und die Arbeit und die Lage berichten konnte. Und wenn ich einen Appell vielleicht noch rausschicken darf an die Bürgerinnen und Bürger. Ich persönlich wünsche mir eine starke Unterstützung aus Siegen-Wittgenstein. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt und würde mir sehr freuen, wenn Sie mir nochmal Ihr Vertrauen schenken. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Zeit und dass es in Deutschland vorangeht. Wir als SPD und ich werden dieses Ziel immer weiter verfolgen, weil uns geht es tatsächlich um die Menschen in diesem Land.
Dankeschön.
Gerne.